SRF 2 Kultur.
Dies ist Reflexe mit Noemi Gradwohl. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatte ein aufgewiegelter Mob in Nazi-Deutschland die Geschäfte von Juden in Deutschland zerstört und geplündert. Die Scheiben der Geschäfte wurden eingeschlagen, das viele Glas, das zu Bruch ging, gab dieser Nacht ihren Namen. Kristallnacht, ein beschönigendes Wort für eine Nacht voller Grauen, denn sie markiert einen Anfangspunkt in der Geschichte der systematischen Vernichtung der Juden. Wer jüdisch war, versuchte nun zu fliehen. Wem es gelang, konnte sich glücklich schätzen. Wer bleiben musste, erwartete ein grausiges Schicksal, meist bedeutete es den Tod. Morgen jährt sich die Kristallnacht zum 75. Mal. Marian Charles ist eine der Jüdinnen, der die Flucht gelang. Sie konnte mit einem der legendären Kindertransporte nach England ausreisen. Die Kindertransporte hat die britische Regierung lanciert, 10.000 Kindern aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei gelang die Flucht ins Exil nach Großbritannien zwischen Ende November 1938 und dem 1. September 1939. Marian Charles ist heute 86 Jahre alt. Fürs Gespräch treffe ich sie in ihrer Wohnung in London, wo sie heute lebt. Marian Charles, wie haben Sie die Kristallnacht in Erinnerung?
Mit Angst und Schrecken. Und ich konnte einfach nicht glauben, dass sowas passierte.
Wie haben Sie damals 1938 die Kristallnacht erlebt?
Es hat geklingelt und da waren zwei Männer, ein großer und ein kleiner. Sie sahen nicht besonders gut aus und ich habe gedacht, was das ist, die Gestapo. Sie sahen aus so wie irgendwelche Leute, die man auf dem Markt sieht. Und sie haben meinen Vater gesucht. Aber mein Vater war an dem Tag mit seinem Wanderclub aus. Gott sei Dank konnte er das noch machen. Und meine Mutter hat gleich angeschrien, was, sie suchen meinen Mann, der für Deutschland gekämpft hat und Auszeichnungen bekommen hat und ein so patriotischer Deutscher war. Wie können sie sich wagen, ihn zu suchen? Und die Männer waren sehr verlegen danach und haben gesagt, na ja, wir kommen wieder. Aber sie sind nicht wiedergekommen. Meine Mutter hat für meinen Vater eine Unterkunft im Wald gesucht und gefunden. So habe ich es erlebt. Aber ich habe seitdem immer Angst gehabt.
Das war am Morgen nach der Kristallnacht, diese Geschichte, die Sie jetzt erzählt haben.
Ja, wir waren ja nie sehr bewusst wegen Religion. Wir waren einfach Deutsch mit jüdischer Religion. Und das ist ein großer Unterschied, als wenn man dafür dann verantwortlich gemacht wird. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht hundertprozentig.
Ja, Deutsch ist wunderbar. Das ist eine Episode, an die Sie sich sehr lebhaft erinnern, ja. Marian Charles. Ihre Erinnerungen beschreiben Sie in einem Buch. Es heißt, ich war ein Glückskind, mein Weg aus Nazi-Deutschland mit dem Kindertransport. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Sie beschreiben in Ihrem Buch das sehr eindrücklich, dass Sie die Kristallnacht selber als solche ja eigentlich nicht mitbekommen haben. Da haben Sie geschlafen.
Wir wohnen in Dahlem, sehr schöner Vorort von Berlin, also zentral von Berlin. Ein sehr ruhiger, sehr eleganter Vorort. Und da war nicht so schlimm. In manchen Bezirken war es angeblich schrecklich. Und deshalb habe ich nichts davon gewusst. Und ich war natürlich desto mehr überrascht, als ich am nächsten Morgen zur Schule kam, als der Vorstand gerade gefragt hat, wessen Väter waren abgeholt. Und das war, hatte ich eigentlich noch nie gehört. Und seitdem hatte ich immer Angst. Und so hatte ich es mitbekommen.
In Berlin haben Sie schon erwähnt, in Berlin sind Sie mit Ihrer Mutter und Ihrem Vater aufgewachsen. Sie stammen aus einem begüterten Elternhaus. Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt damals?
Ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Alle meine Wünsche wurden bewilligt. Ich brauchte nur sagen, ich würde so gerne ein Spielzeug haben, irgendwas. Ich war sehr, sehr verwöhnt. Wir hatten eine wunderschöne Häuslichkeit, eine große Wohnung am Astenplatz. Und ich muss sagen, meine ersten 10 Jahre waren herrlich. Ich hatte herrliche Eltern und einen fantastischen Vater. Er war als erstes Deutsch. Und die Religion, die war eigentlich nicht sehr wichtig für meine Eltern.
Sie haben eine sehr behütete Kindheit gehabt. Ihr Vater wurde im Ersten Weltkrieg verletzt. Er bekam dann auch ein Verdienstkreuz als Auszeichnung. Als Held ist er sozusagen aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen. Sie beschreiben sich und die ganze Familie als deutsch und erst in zweiter Linie als jüdisch. Was heißt das?
Naja, wir waren deutsch wie alle anderen Leute in der Nähe und die Religion war jüdisch. Aber wir haben ja gar nichts gemacht. Wir haben zwei Tage im Jahr haben wir uns erinnert, dass unsere Tradition jüdisch war. An einem Tag fastet man und das andere war das jüdische Neujahr, haben wir auch gefeiert. Aber wir haben auch Weihnachten und das normale Neujahr gefeiert.
Das ist Yom Kippur und Rosh Hashanah, auf das Sie gerade angespielt haben. Sie haben auch Weihnachten gefeiert. Wann ist Ihnen denn ins Bewusstsein gekommen, ach ja, eigentlich bin ich, Marion Charles, Jüdin und das scheint etwas anderes zu sein als die anderen Kinder?
Als diese Männer kamen und meinen Vater holen wollten. Das war zum ersten Mal, dass ich darauf aufmerksam wurde.
Das war das erste Mal, dass Sie auch mitbekommen haben, jüdisch zu sein, scheint etwas Negatives zu sein in Deutschland?
Ja, ich habe alles gemacht wie andere deutsche Kinder. Und dann fing es langsam an. Einmal stand am Eisring Juden verboten. Wir sind Schlittschuhlaufen gegangen. Da war ein wunderschöner Eisring bei Lichterfelde. Und dann durfte ich das nicht. Und dann war das Kino Juden verboten. Auf einmal die Bank im Park stand Juden verboten. Auf einmal durfte man nichts mehr machen. Das kam nach und nach. Und dann hat man einfach angefangen, mit der Angst zu leben.
Ihre Herkunft, Ihre jüdische Herkunft hat plötzlich angefangen, einen Platz in Ihrem Leben einzunehmen. Es gab dann auch eine Episode in Ihrer Schule, wo Sie sehr deutlich gespürt haben, ah, jetzt ändert sich was. Darf ich Sie bitten, Marion Charles, diese Passage vorzulesen?
Die Lehrerin drehte sich zum Rest der Klasse um und sagte, von heute an muss Marion in der letzten Reihe sitzen. Die vorderen Reihen sind für arische Mädchen bestimmt, nicht aber für Juden. Lotte trat einen Schritt vor, das war meine Freundin. Ich warf ihr einen warnenden Blick. Es wäre besser, wenn sie sich nicht einmischte. Ich war drauf und dran zu protestieren und Frau Müller anzuschreien. Ich habe das Recht, in der ersten Reihe zu sitzen, Frau Müller, weil ich die Klassenbeste bin. Doch noch bevor ich den Mund aufmachen konnte, machte Frau Müller einen weiteren Schritt auf mich zu und ließ ihren Stock auf das Pult neben ihr niedersausen. Nach hinten, Marion, befahl sie. Ich lief feuerrot an, meine Knie begannen zu zittern und ich hätte mich am liebsten in ein Mauseloch verkrochen. Nach hinten, Marion, brüllte Frau Müller erneut. Weil ich mich nicht von der Stelle rührte, packte sie mich an den Schultern und schüttelte mich. Ich wurde ganz steif. Dann entzog ich mich Frau Müllers Händen und ging nach hinten, ohne nach links oder rechts zu blicken. Als ich mich auf einen leeren Stuhl in der letzten Reihe sitzen, hörte ich meine Klassenkameraden tuscheln. Neben mir saß Gertrude Bolger, das arme Mädchen, das keinen Vater mehr hatte und das so arm war, dass meine Mutter sie aus Mitleid an den Wochenenden manchmal zum Essen einlud. Sie beugte sich zu mir und flüsterte, Judenschwein.
Das war ein Ausschnitt aus Ich war ein Glückskind, der Lebensgeschichte von Marion Charles. Was mich an dieser Passage, Marion Charles, wirklich entsetzt, die Sie hier vorgelesen haben, ist dieser blanke Judenhass, den die Kinder unhinterfragt offenbar mittrugen, wie dieses Mädchen, dem ihre Mutter ja Gutes tat, machten da zu dieser Zeit einfach alle mit bei diesem Judenhass?
Sie machten nichts dagegen. Ich will nicht sagen, sie machten alle mit. Aber sie sahen einfach zu und niemand hat was dagegen gemacht.
Also selbst Leute, die ihnen nah waren, die ihrer Familie nah waren, die eben profitiert haben eigentlich von einer Gutmütigkeit wie diese Schulkollegin, das wurde dann nicht weiter diskutiert oder hinterfragt?
Eigentlich nicht, nein, nein.
Ihre Mutter hat kurz darauf offenbar mitbekommen, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, dass in der Schule da was schief läuft im Sinne, dass Sie da sehr, sehr gehänselt und eben diesem Hass ausgesetzt sind, Marion Charles, und hat Sie dann in eine jüdische Schule geschickt. Da haben Sie Gleichgesinnte getroffen, natürlich Kinder, die in der gleichen Lage waren wie Sie. Wie haben Sie diese jüdische Schule erlebt?
Ich war interessiert, aber ich war überrascht, denn ich wusste sehr wenig über die jüdische Religion eigentlich. Und ich war ein bisschen, perplexed. Ich wusste eigentlich nicht, was ich damit anfangen sollte.
Und wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen, plötzlich Teil einer Religionsgemeinschaft zu sein, von der Sie eigentlich wenig wussten?
Ich habe immer nur mit meinen Puppen gespielt. Das war alles, was mich interessierte. Vielleicht, weil ich mich ablenken wollte.
Also Sie haben gar nicht so versucht, als 10-jähriges Mädchen, das Sie da waren, zu verstehen, was da vor sich ging, sondern Sie haben versucht, Ihr normales Leben eigentlich weiter.
Ich wollte auch nicht wahrnehmen, dass in Deutschland, was ich ja geliebt habe, und wir haben uns ja so deutsch gefühlt, dass da irgendwas gegen, weil man eine andere Religion hatte, dass man dafür büßen musste.
Dann kam der Moment, dass Ihre Eltern versucht haben, gemeinsam mit Ihnen das Land zu verlassen. Sie beschreiben, dass da immer versucht wurde, in irgendeinem Land ein Visum zu bekommen. Es wurde abgelehnt, weil Ihr Vater eben kriegsversehrt war. Plötzlich galt er nicht mehr als Held. Was ging da genau vor sich in dieser Zeit in Ihnen?
Ich habe nur mit Angst gelebt und war ja auch in der Gesandtschaft, um ein Visum zu bekommen. Wir wollten ja irgendein Land, was uns nehmen wollte. Und ich weiß nur, als wir damals uns angestellt haben, und da hat ein Jude hat protestiert, und da haben sie ihn verprügelt. Und das werde ich nie vergessen. Man kann noch so gut und nett sein, man kann noch solche schrecklichen Hass nicht sich entziehen. Wenn die Regierung das entschied, dass gehasst werden soll.
Wie haben Sie diese Zeit erlebt, dieser Gedanke, vielleicht verlassen wir ja bald die Heimat, und die Heimat war eben Deutschland.
Ich habe es verstanden und eigentlich mich gefreut, dass wir Deutschland unter diesen Umständen verlassen könnten.
Als das nicht geklappt hat, auch das beschreiben Sie in Ihrem Buch sehr eindrücklich, immer wieder Enttäuschungen, das Visum wurde eben nicht genehmigt, kein Land wollte Ihre ganze Familie aufnehmen. Irgendwann kam dieser Entscheid Ihrer Eltern, Sie mit dem Kindertransport nach England zu schicken. Wie haben Ihre Eltern Ihnen diese Idee beigebracht?
Sie haben es einfach gesagt und gesagt, aber wir werden bald nachkommen und dann kannst du dich darauf freuen, mit uns Weihnachten zu feiern.
Haben Sie es begründet, warum Sie weg müssen, alleine?
Das habe ich ja schon selbst gesehen. In der Schule war es ja schon schwierig. Es wurde ja langsam unmöglich, in Deutschland zu bleiben. Denn mein Vater war immer sehr fröhlich und er war nicht mehr fröhlich. Und er kam dann nach Hause und sagt, man hat mir meine Fabrik heute weggenommen. Sind Nazis gekommen und haben gesagt, es ist nicht mehr deine Fabrik, geh nach Hause.
Was war das für eine Fabrik?
Kleiderfabrik Angro. Und er hatte 40 Angestellte, Näherinnen. Und die Massenproduktion war sehr gut gehendes Geschäft eigentlich. Es war natürlich sehr beängstigend alles.
Also Ihnen war als Kind klar, aus diesem Land muss man weg. Mit den Eltern zusammen auszureisen war ja nicht möglich. Wie haben Ihre Eltern Ihnen dann gesagt, dass Sie alleine gehen müssen? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Ein großer Unterschied. Aber ich war ja so brav. Ich habe alles angenommen, was mir gesagt worden war. Und mein Vater hat ja auch gesagt, ich denke, wir werden dann Weihnachten alle zusammen feiern. Wir kommen nach. Und ich habe mich nie gefragt, wird das möglich sein? Und dann kam ja eben der Krieg und es war ja nicht mehr möglich.
Gehen wir langsam auf diesen Tag zu. Sie haben das also akzeptiert, versucht das nicht zu hinterfragen, diesen Entscheid. Können Sie vielleicht noch kurz beschreiben, was war dieses Projekt Kindertransport eigentlich?
Nach der grässlichen Kristallnacht haben manche Leute versucht, etwas zu machen. Und Sir Winston Churchill wollte sich einmischen, dass man die Kinder rettet und hat vorgeschlagen, dass man die Kinder bis 16 Jahre raussendet, dass 10.000 Kinder aufgenommen werden in England. Und das wurde arrangiert und man musste sich einschreiben. Und also da hatte man die Regeln bekommen, man durfte nur ein kleines Kofferchen nehmen, keine persönlichen Sachen und ein Spielzeug. Und das war natürlich, wo ich 36 Puppen hatte und alles war natürlich schrecklich, nur eine Puppe wählen zu müssen. Nicht? Als Kind, das war schrecklich, nicht alle Sachen zu lassen. Das ist ja das Leben als Kind, die Sachen, mit denen man spielt, die um einen sind.
Also einen Koffer durften Sie mitnehmen?
Einen kleinen Koffer. Man durfte später noch einen Schrankkoffer senden mit Kleidung, aber zur Zeit durfte man nur ein Köfferchen nehmen. Was kann schon ein Kind tragen? Das darf ja nicht schwer sein. Nicht?
Sie waren eines dieser 10.000 Kinder, die die Möglichkeit hatten, nach Großbritannien zu reisen mit diesem Kindertransport. Es war am 4. Juli 1939, der Tag Ihrer Abreise. Können Sie sich noch erinnern, wie das genau war, als Sie da aufgewacht waren, was Sie gefühlt haben, wie das Ganze ablief?
Ich weiß genau, wie ich aufgewacht bin. Ich habe mich damit sehr viel abgefunden. Ich wollte es hinter mir haben. Und dann als Kind von 11 Jahren, dann oder 10, dann ist es ja für einen Abenteuer, ins Ausland zu gehen. Man denkt gar nicht an, dass die Gründe so schrecklich waren, dass man musste. Und dann war das für mich wie ein Abenteuer. Bis ich dann in die Küche kam und dann sah ich meinen Vater, ein großer, stattlicher Mann, ein Kriegsheld, und ich sah eine Träne auf das Wachstuch fallen. Und das war für mich ein schrecklicher Tag, weil ich dachte nicht, dass Männer weinen. Meine Mutter hat immer gesagt, Männer weinen nicht. Und da habe ich wie mein großer, stattlicher Vater, ein Kriegsheld, dass er weinte, und das hat mich schrecklich, ich habe es nie vergessen.
Und was passierte dann?
Na ja, und dann musste man sich einfach fertig machen. Wir durften das Köfferchen mitnehmen und mussten zum Bahnhof dann damit. Und und meine Mutter wollte ja immer brav sein und immer gesagt, wir lassen uns nicht runterkriegen, bleib positiv, wir sehen uns Weihnachten. Und hat mich auch wieder in die Arme genommen und es war ja keine Zeit, zu viel zu küssen und alles. Und das hat mir natürlich auch Mut gemacht.
Ihr Vater hat Sie also an diesem Morgen an den Bahnhof gebracht. Wie war dieser Abschied?
Mein Vater, die durften ja nicht zum Zug kommen, weil die Nazis wollten keine großen Szenen haben. Und man musste im Wartesaal auf Wiedersehen sagen. Und die Eltern durften auch nicht bleiben. Nicht? Und dann haben die den nächsten Zug genommen zum nächsten Bahnhof, um dort ihre Kinder nochmal auf Wiedersehen zu küssen und in die Arme zu nehmen.
Diese Szene an diesem zweiten Bahnhof, zu dem Ihr Vater mit der U-Bahn gelangt ist, um schneller zu sein als Sie. Diese Szene gibt es auch in Ihrem Buch, die haben Sie aufgeschrieben, Ihrem Tagebuch mitgeteilt. Darf ich Sie bitten, das vorzulesen?
Der Zug zielt mit quietschenden Bremsen am Bahnhof Zoo an und ich hängte mich ans Fenster und hoffte, meinen geliebten Papa noch ein letztes Mal zu sehen. Und tatsächlich, da war er, wie durch ein Wunder, und humpelte auf meinen Waggon zu. Ich streckte den Kopf aus dem Fenster, um ihn ein letztes Mal zu küssen und ein letztes Mal seine Wange zu streicheln, als ganz plötzlich eine Gruppe von SS-Männern mit gefährlich aussehenden Schäferhunden auf Papa zustürmte und ihn und die anderen Eltern vom Zug wegtrieb. Voller Schrecken sah ich ihn stolpern. Ich wollte schreien, die SS-Männer anflehen, ihm nichts zu tun. Doch sie schießen ihn und die anderen Eltern rückwärts weg von unserem Zug. Eine Mutter fiel hin, eine andere wurde ohnmächtig. Ein kleiner Junge, der ebenfalls am Zugfenster stand, schrie, Mutti, geh nicht weg, nimm mich mit. Und wenn ich gekonnt hätte, wäre ich aus dem Fenster gesprungen, zu meinem Papa gerannt. Doch da setzte sich der Zug schon wieder in Bewegung und ich konnte Papa schon nach wenigen Sekunden nicht mehr sehen. Ich hatte das Gefühl zu sterben oder bereits gestorben zu sein. Mein letztes Bild von ihm, meinem Vater, ein großer, stattlicher, stolzer preußischer Offizier, der heldenhaft für sein Vaterland gekämpft hatte und davor ausgezeichnet worden war, war und würde für immer das Bild sein, wie er stolperte, weil er von einem SS-Offizier vom Zug und somit auch von mir weggedrängt wurde, für immer.
Das war so das letzte Mal, dass Sie Ihren Vater gesehen haben.
Ja.
Mit dem Zug ging die Reise nach Hoek van Holland und dann mit dem Schiff nach England. Als Sie nach London gekommen sind, hat Sie Mrs. Ricks erwartet, eine Pfarrerswitte, eine wohlangesehene Frau, nicht besonders warmherzig. Tatsächlich hat sie die Pfarrerswitwe eigentlich als Dienstmädchen behandelt.
Sie wollte die Gelegenheit nehmen, dass sie Hilfe hätte, für die sie nicht bezahlen muss.
Gegen außen hat sie behauptet, sie sei wohltätig, sie nimmt ein Flüchtlingskind auf und eigentlich hat sie sie, heute würde man sagen, ausgenutzt. Wie war das fern der Heimat, weg von den Eltern in so einem Haushalt als 11-jähriges Mädchen?
Die englischen Häuslichkeiten sind ja sowieso viel kälter, als was ich gewöhnt war. Und das war schon schwierig. Es hat mir nicht gefallen.
Sie waren zu der Zeit, nehme ich an, auch sehr einsam.
Sehr. Ja, sehr. Mehr als einsam. Und diese große Sehnsucht, das werde ich nie vergessen, von der ganzen Zeit voller Sehnsucht an mein Elternhaus und an meine schöne Kinderstube und alles. Die Sehnsucht, die erinnere ich mich heute wie gestern. Bin ich eigentlich noch nie losgeworden. Ist traurig, noch so viel Zeit, nicht?
Wie sind Sie mit dieser Sehnsucht umgegangen? Im Buch beschreiben Sie ein Medaillon, das Sie dabei hatten, ein paar Fotos.
Ja, es war ein silbernes Herz, das man öffnen konnte. An beiden Seiten war ein Bild, eins von meiner Mutter, eins von meinem Vater. Und das konnte ich dann aufmachen und gute Nacht küssen. Das habe ich jeden Abend gemacht. Das hat mich etwas getröstet.
Und Sie konnten Briefe schreiben. Sie waren eine ganz fleißige Briefeschreiberin. War das damals möglich, diese nach Deutschland von England aus zu schicken?
Zuerst ja, aber dann nicht mehr. Als der Krieg anfing, nicht mehr.
Und haben Sie da Briefe auch zurückbekommen von Ihren Eltern?
Ganz selten. Ich habe 2 Briefe von meiner Mutter und die habe ich die ganze Zeit mit rumgetragen und habe sie abends immer gute Nacht geküsst.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass Sie eigentlich diese Briefe, die Sie Ihren Eltern, damals wussten Sie ja noch nicht, dass Ihr Vater mittlerweile gestorben war, diese Briefe, die Sie Ihren Eltern geschrieben haben, auch beschönigend geschrieben haben. Sie wollten nicht, dass die Eltern erfuhren, wie es tatsächlich mit ihren Gefühlen stand, dass sie eben einsam waren.
Ja, nein, ich wollte es weghalten von ihnen, dass ich nicht gerade sehr glücklich war. Denn die konnten mir ja doch nicht richtig helfen.
Wir waren in der Geschichte Ihres Lebens dort stehen geblieben, wo Sie bei dieser Mrs. Riggs waren. Sie sind da auch als gute Schülerin weiter durchs Leben gegangen, kann man sagen. Sie sind dann also von diesem Dorf in England dann weitergekommen ins Gymnasium, in eine größere Stadt, haben auch ab und zu Ihre Gastfamilie gewechselt und einmal haben Sie auch wieder Antisemitismus erlebt, nämlich dann, als in Ihrer Familie eine weitere Mutter mit ihrem Kind hingehen musste. Warum ist da eine andere Familie noch zu ihrer Gastfamilie gekommen?
Alle mussten weg von London wegen der Bomben, nicht weil der Krieg da war. Und die waren zufällig jüdisch.
Können Sie diese Passage auch vorlesen, bitte?
Es ist erst 4 Tage her, seit Mrs. Rose und Stephen zu uns kamen. Aber jetzt steht meine Welt Kopf. Und das nur, weil Auntie Mrs. Rose vor 3 Tagen die Hausarbeit machen ließ, als Mrs. Rose mir den Brief zeigte, den sie beim Leeren des Papierkorbs in Aunties Arbeitszimmer gefunden hatte, war ich drauf und dran, mich zu übergeben. Die Israeliten übernehmen das Kommando in meinem Haus. So fing der Brief an. Auch der Rest des Briefs war so gemein, dass ich es nicht über mich bringe, ihn zu wiederholen, nicht einmal hier. Alles, was ich weiß, ist, dass Mrs. Rose ihren Stephen an die Hand nahm und schnurstracks das Haus verließ. Auntie stand nur da, bleich wie ein Gespenst, und sagte leise, aber doch laut genug, dass ich es hören konnte: verdammtes Judenpack.
Auntie war eben diese Frau, bei der sie wohnen konnten. Sie haben die liebevoll Auntie genannt, also Tantchen. Offenbar war die aber Juden gegenüber sehr, sehr schlecht eingestellt. Sie war antisemitisch.
Ja, ja. Ja. Das war üblich, es war elegant, antisemitisch zu sein, zu der Zeit. Es war modisch. Ein Teil der englischen Oberschicht war antisemitisch.
In Ihrem Buch werden dann die letzten Jahre des Krieges eigentlich auch sehr zusammengezogen erzählt. Die Jahre von 42 bis 44 nehmen einen kleinen Platz ein. Als klar wurde, dass Auntie eben auch zu dieser antisemitischen Schicht gehört, die Sie in der Oberschicht ausgemacht haben, sind Sie von Auntie weggezogen. Was passierte dann?
Ja, da bin ich dann in das Hostel gekommen. Da habe ich einen jungen Mann kennengelernt und der wurde mein erster Mann. Da war ich 16.
Und in die Zeit fällt auch die Nachricht, dass Ihre Mutter noch lebt. Wie haben Sie das erfahren, dass Ihre Mutter lebt?
Die hat mich zum ihren Zimmer gebeten. Ich habe Nachricht für dich, deine Mutter ist am Leben. Es war natürlich ein großes Ereignis für mich, nicht?
Wenn ich richtig verstehe, hat also der Schulvorstand Ihnen gesagt, Ihre Mutter lebt noch, wir haben Nachricht bekommen. Dennoch hat es einige Zeit gedauert, bis Sie Ihre Mutter dann tatsächlich wieder gesehen haben. Warum hat das so lange gedauert, 2,5 Jahre?
Damals war das eben sehr schwierig, Leute überhaupt aus Deutschland rauszubekommen.
Im Nachhinein haben Sie auch erfahren, dass Ihre Mutter in der ganzen Zeit während des Krieges sich versteckt hat, dass sie sich verstecken konnte. Sie hatte das Glück, nicht in ein Lager gebracht zu werden.
Ja, von einer Jugendfreundin von Magdeburg.
Wenn Sie sich an dieses Wiedersehen erinnern, wie war das?
War fantastisch. Ich habe mich so sehr gefreut und ich habe gemischte Gefühle gehabt. Ich dachte, ob sich meine Mutter verändert hat, aber sie war genauso, wie ich sie erinnern hatte, ganz genauso. Und wir waren uns überhaupt nicht fremd, als ob wir nie getrennt waren.
Diese Begegnung, diese berührende Begegnung steht auch am Ende Ihres Buches. Darf ich Sie bitten, sie uns vorzulesen?
An einem himmlischen Februartag im Jahr 47, mitten im kältesten englischen Winter seit Menschengedenken, traf meine Mutter in England ein. Als ich das Schiff dem Hafen näherte, sah ich meine Mutter an Deck. Sie trug den alten schwarzen Pelzmantel, den ich noch aus meiner Kindertagen in Berlin kannte, und ein großes rotes Kreuz um den Hals. Ich sah schon von Weitem, wie sie strahlte, und als das Schiff noch näher kam, konnte ich zwar erkennen, wie dünn sie geworden war, doch ihr Lächeln war noch immer das einer sehr viel jüngeren Frau. Es war das Lächeln meiner Mutter, die ich zuletzt am 4. Juli 1939 gesehen hatte und nach der ich mich in dieser langen Zeit mit jeder Faser meines Herzens gesehnt hatte. Ich sah sie den Gangway herunterkommen, rannte auf sie zu und warf mich in ihre Arme. Und erst da, in diesem glückseligen Moment, konnten die Frauen die Tochter eines deutschen Offiziers endlich weinen.
Sie sind eine Weile dann in London geblieben mit Ihrer Mutter. Einige Jahre später sind Sie 1974 dann wieder zurück nach Deutschland. Warum?
Hassliebe. Ich wollte ja arbeiten und mir wurde angeboten, 3 Sprachschulen zu übernehmen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte ja immer wieder arbeiten.
Sie sind also in das Land zurück, aus dem Sie fliehen mussten. Sie haben gesagt, es war Hassliebe.
Weil Deutschland war meine erste Liebe. Und Deutschland hat ja meine Mutter versteckt. Und sie hatte so gute deutsche Freunde. Wie konnte ich das ganze Land hassen und verantwortlich machen?
Wie haben Sie Deutschland erlebt? Das Land eben, aus dem Sie geflohen sind?
Ich bin eigentlich keine Person, die sehr viel nachträgt. Ich habe es verziehen, aber nicht vergessen. Man kann nicht alle Leute verantwortlich machen dafür. In anderen Worten, ich habe einfach Deutschland so geliebt, das kann man nicht einfach auswischen. Genauso, wenn man jemanden heiratet, der einen sehr viel Unheil bringt und sehr viel Traurigkeit. Man liebt ihn noch immer. Die Liebe hört nicht auf, wenn es eine richtige Liebe ist.
Marion Charles, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
With pleasure.
Das war Reflexe, eine Sendung von Noemi Gradwohl. Marion Charles' Buch heißt Ich war ein Glückskind, mein Weg aus Nazi-Deutschland mit dem Kindertransport. Es ist erschienen im Jugendbuchverlag CBJ. Empfohlen ist es ab 12 Jahren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.